Temporär und prekär. Der Literaturpolitik-Podcast mit Svenja Rainer und Son Lewandowski.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge dieses Podcasts. Früher dachte ich, es wäre die fünfte, aber wir haben einfach schon eine vierte Folge geskriptet und nie aufgenommen. So, und wie stehst du so dazu?
Ja, das ist die ganze unsichtbare Arbeit, die wir machen, weil wir einfach Sachen vergessen. Aber ja, hallo. Schön, dass das klappt heute aus dem Studio der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und wir haben uns zwei Einstiege überlegt, ne? Also einmal wollen wir Danke sagen.
Ja, wir wollen Danke sagen. Wir hören ja, manche von uns hören ja privat auch Podcasts und kriegen immer mit, wenn andere PodcasterInnen uns empfehlen und loben. Und dann werden wir rot und schicken uns so aufgeregte Telegram-Nachrichten und sagen, oh mein Gott, hast du es gesehen? Hast du es gehört, sagen wir dann, weil wir Podcasts hören. Und wir freuen uns immer, wenn ihr euch uns empfehlt und lobt. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast auf Instagram teilt. Und nachdem wir so die Anfangs-Anxiety wieder in den Griff bekommen haben, trauen wir uns meistens auch, das zu liken. Manchmal retweeten wir das auch. Genau, dafür wollten wir uns bedanken. Vielen Dank.
Danke.
Ja, wollen wir noch Danke sagen?
Danke. Ja, das ist die December Edition, die wir jetzt hier aufnehmen. Es wird viel Lametta geben heute. Das ist okay. Ich habe den ernsten Einstieg. Ja, wir haben uns überlegt, weil wir machen ja einen Podcast zur Literaturpolitik, wie er so schön heißt, dass wir einsteigen mit Themen, die uns literaturpolitisch bis kulturpolitisch zurzeit beschäftigen oder eben auch aufregen oder uns vielleicht auch begeistert haben. Einfach um, ja, du guckst schon auf dein Skript und weißt, nein.
Ich glaube, wir haben nur Rage-Themen.
Rage. Ich habe ein kleines, gutes Thema, aber erst habe ich auch, nee, ist kein Rage-Thema, ist eher so ein Erschöpfungsthema. Ich bin müde vom ganzen Hundesitting organisieren und bin gerade im Kontakt mit einer Autorin und wir sprechen darüber, wie ärgerlich das ist, dass man die Hunde nicht mitnehmen kann in viele Häuser, in Residenzen oder dass es dann nur eine Unterkunft vielleicht gibt, wo man den Hund mitnehmen kann. Das ist natürlich im Vergleich zu der Care-Arbeit, die man vielleicht sonst leistet, nochmal ein anderes Thema oder ein anderes Level. Aber wir haben schon darüber geredet, dass es irgendwie seltsam ist, dass das, also das ist ja eine Care-Verantwortung, für die wir uns entschieden haben. Und es klingt immer so dann von der anderen Seite, als wäre das eine Verantwortung, die man einfach so outsourcen könnte. Und ich bin jetzt zum Ende des Jahres am Ende mit meinem Hundesitting-Support-System und habe alle Gefallen abgefragt, unter anderem ja dich sehr häufig. Genau, da, das ist sowas, was mich gerade beschäftigt. Wie kann man eigentlich Haustiere mit in Residenzen oder auf diesen mobilen Wegen so mitnehmen, weil man ja doch jetzt schon sehr viel reist. Und dann gibt es aber eine gute Sache, die wir beide gesehen haben, dass in Hamburg ein neues Residenzstipendium für bildende KünstlerInnen und AutorInnen mit Kindern entstanden ist. Das heißt Surprise Parents in Arts. Und das adressiert ausdrücklich kunstschaffende Eltern und hat sehr kurze Residenzzeiten von ungefähr 2 Wochen. Und das hat vor allem mit der besseren Vereinbarkeit zu tun, damit man die Kinder eben zum Beispiel nicht aus der Schule oder im Kindergarten rausholen muss. Und die Kinder werden da vor Ort auch professionell betreut. Also das war jetzt so eine Sache oder eine Entwicklung, die zeigt, dass diese Debatten, die ja da sind von Other Writers Need to Concentrate oder diesem Care-Rage-Kollektiv, dass die so anschlagen, habe ich das Gefühl.
Mhm, ja, voll. Obwohl ich mich natürlich mittelfristig immer noch frage, warum Leute eigentlich aufgefordert werden, für 2 Wochen ihre Stadt zu verlassen, aber
ja, das ist die andere Frage. Also das führt immer wieder zu der Frage, können wir nicht einfach nur so Geld bekommen und schreiben? Aber ja, genau, es ist natürlich komplizierter, wie wir wissen durch unsere Arbeit zur Literaturpolitik. Eine zweite Sache, das habe ich bei Juditha Ballend gesehen, ist die Sache mit dem Kurt-Tucholsky-Museum. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Leitung des Kurt-Tucholsky-Museums im brandenburgischen Rheinsberg soll nach Beschluss der Freien Wähler von der örtlichen Touristikinformation übernommen werden. Und das wiederum leitet aber der Kreisvorsitzende der AfD. Und dieser Daniel Pommerenke, ja, das ist eigentlich so ein rechter par excellence, oder ist nicht eigentlich, ist einer, ein AfDler, der unter anderem 2017 in der ersten Reihe bei Demonstrationen der rechtsextremistischen identitären Bewegung zu sehen war, unter anderem. Und dieses Beispiel ist eigentlich, ja, warum habe ich das mitgebracht? Weil es mich schon extrem besorgt. Also nicht nur, wie Kultur hier populistisch gegen Gemeinschaftsaufgaben ausgespielt wird, also dass gesagt wird, das Geld brauchen wir für die Freiwillige Feuerwehr und deswegen soll jetzt dieses Museum hier ganz schließen. Das war nämlich der erste Versuch, sondern eben auch diese drohende Veränderung der Leitungsstruktur bei diesem Museum, also eine Leitung durch einen AfDler. Und wenn man sich das überlegt, dass dieses Museum der Erinnerungsort für einen der wichtigsten jüdischen Publizisten der Weimarer Republik ist, dann wird einem ganz anders irgendwie.
Ja, ich habe das mitbekommen. Ich habe das natürlich auch dann wieder auf Instagram so ein bisschen weitergeklickt. Das ist irgendwie mein unzureichender Umgang mit weltpolitischen Nachrichten aktuell ist, bei Instagram wegklicken. Aber ja, du hast recht. Also ich musste auch noch mal ganz doll an den Text von Milly Kiak denken, wo sie ja auch so einen Aufschlag macht und versucht so abzuzeichnen, wo die Bundesrepublik Deutschland eigentlich in 2 oder 3 Jahren steht, wenn das Wahlverhalten sich nicht verändert. Und dann merkt man ganz schnell, dass Kulturpolitik auch Realpolitik oder Parteipolitik ist.
Ja, ja, und wie schnell das eben auch an das kulturelle Gedächtnis geht. Ja, das ist beängstigend. Welche Themen hast du mitgebracht?
Ja, jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen schlecht, weil ich jetzt auf der bestehenden Politik rumhacke und denke so, oh Gott, vielleicht sollte ich einfach dankbar sein, dass es nicht die AfD ist. Aber wir sind ja in NRW und beschäftigen uns im Forschungsprojekt auch mit NRW. Und da gab es jetzt leider die unerfreuliche Mitteilung, dass der Kulturetat von 2024 durch die Landesregierung NRW gekürzt wird, obwohl der Koalitionsvertrag der CDU und Grünen was ganz anderes versprochen hat, nämlich eine Erhöhung des Kulturetats bis zum Ende der Legislaturperiode schrittweise um 50%. Jetzt wird erstmal gestrichen, was mich natürlich grundsätzlich ärgert, aber auch zu der Frage bringt, inwieweit diese Nachrichten eigentlich kommuniziert werden, weil ich auf die Webseite des MKWs, also des Ministeriums für Kunst und Wissenschaft, geschaut habe, in die Pressemeldungen, die dort auch unter Aktuelles zu finden sind. Und da wird diese Meldung mit keinem Wort erwähnt. Und ich bin nur darüber informiert, weil Interessensverbände direkt offene Briefe geschrieben haben. Also der Kulturrat NRW und der Literaturrat NRW haben direkt lange Statements dazu geschrieben und ihr Veto eingelegt. Und ich frage mich mittlerweile wirklich, also ein Koalitionsvertrag ist ein unterschriebenes Dokument. Da stehen so Dinge drin wie, wir wollen die Kooperation zwischen freier Szene und öffentlichen Kultureinrichtungen fördern. Die soziale Absicherung von KünstlerInnen ist uns ein zentrales Thema. Gagenuntergrenzen sollen eingeführt werden. Wir wollen, dass auf gesellschaftlicher Breite hinter und vor den Bühnen, beziehungsweise auf und hinter den Bühnen, sich diese wiederfindet. Also wir kommen zu Themen wie Inklusion, Mehrsprachigkeit, Access and Accessibility. Und ich frage mich, wie sollen all diese Themen eingehalten werden, wenn dieser Etat, der bei weitem nicht so hoch ist, gekürzt wird? Und warum gibt es dann kein Statement dazu? Warum äußert sich niemand dazu und sagt, hey, wir haben gerade ein riesiges Problem, aber wir nehmen uns dem an? Ich weiß nicht mal, wer jetzt in diesem Ministerium wie darüber redet. Also wenn es diese Interessensgemeinschaften nicht gäbe, diese Vertretungen, und der Literaturrat NRW kriegt ja nicht mal Geld dafür, dann würden diese Neuigkeiten einfach versickern. Und das macht mich ehrlich gesagt so ein bisschen zukunfts- oder hoffnungslos, dass da irgendwie so ein Mangel an Verantwortungsübernahme und dem Gesuch des öffentlichen Austausches so gibt. Also für mich stellt sich das symbolisch gerade so dar, weil ich als Einzelperson jetzt gar nicht weiß, kann ich jetzt eigentlich irgendwas machen? Soll ich mich irgendwo anketten?
Ja, genau, welche Aufmerksamkeit bekommen diese Themen, wie sexy oder unsexy sind die halt auf eine Art und Weise, ne? Und wie kann man die in die Öffentlichkeit bringen? Und das betrifft ja auch über das, worüber wir heute auch reden werden, über das Literarische Forum und die Arbeit, die ja genau darum kreist. Und die Frage aber ist, okay, wie weit kommt man überhaupt, wenn auf der anderen Seite die Gelder einfach ja Stück für Stück weggekürzt werden, ne?
Ja, mein zweites Aufregerthema ist ein ganz kleines. Helge Schneider hat den Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen, 25.000 Euro, die hat er sicherlich dringend gebraucht, vielleicht für ein neues Dach oder so. Ich verstehe das langsam nicht mehr, also welche Menschen, mit welchen öffentlichen Geldern ausgezeichnet werden und wie hier Wirtschaft, Einkommen und Auszeichnungspolitiken zusammengehen. Ja, das finde ich wirklich alles sehr, sehr merkwürdig.
man darf ja gar nichts gegen Helge Schneider sagen.
Helge Schneider kann alles tun, was er möchte, aber ich weiß nicht, warum wir ihm 25.000 Euro geben.
Ich gebe ihm jedes Jahr 25.000 Euro. Nein.
Kriegst du eine Spendenquittung dafür, hoffentlich.
Ja, klar. Das bezahlen wir bei unseren Verein. Svenja, wusstest du das nicht?
Ich wusste, ich wollte noch was nachschauen in der Buchhaltung. Also, wir sind ja nicht nur hier, um über Einzelpersonen zu ranten, sondern haben auch einen Auftrag. Und zwar haben wir immer mal wieder unser mysteriöses Forschungsprojekt in diesem Podcast erwähnt, aber nie so richtig erklärt, was es denn jetzt eigentlich ist. Und dieser Frage wollen wir uns in dieser Folge annehmen. Also, warum gibt es das LIFO, das sogenannte, also das Literarische Forum für feministische Stimmen? Was ist es überhaupt?
Wer sind wir überhaupt?
Wer sind wir? Das sind die großen Fragen. Da Richard David weiß Bescheid. Genau, wie sind wir da hingekommen? Was machen wir? Was haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht?
Haben wir alle schon die Echt-Doku geguckt?
Manche von uns haben die Echt-Doku geguckt und andere haben sich die Zusammenfassung der Echt-Doku angehört und ich weiß nicht, was unterhaltsamer war.
Ich werde das heute einstreuen, meine Rezeptionserfahrungen.
Das LIFO hat ja den Ausgangspunkt im Insert Female Artist Festival und ich dachte, vielleicht fangen wir auch historisch sozusagen dort nochmal an. Erinnerst du dich noch, wie du deinen Einstieg in diese Festivalarbeit, in diese Festivalpraxis erlebt hast? Also, was war damals eigentlich unsere Vision? Gab es irgendwie sowas, wo du dachtest, das will ich auch machen? Gab es so Festivalvorbilder? Wie war das eigentlich damals?
Wie war das? Ich habe darüber nachgedacht. Wann haben wir das gemacht? Wir haben 2018 angefangen. Ich glaube, ich würde mal andersrum anfangen, weil eine Vision hat man ja vielleicht am Anfang nicht, sondern man trifft sich und hat Ideen. Und diese Ideen finden häufig dadurch statt, dass man sich, dass man mit irgendwas unzufrieden ist oder dass man sich von etwas abgrenzt. Also okay, ich habe ein sehr pubertäres Verständnis von Ideensuche. Aber ich glaube, wir sind ja beide darüber zusammengekommen und diesen Gründungsmythos haben wir jetzt schon sehr häufig erzählt, dass wir unzufrieden waren mit der Kölner Literaturszene, die sehr männlich geprägt war, die auf allen Ebenen, also sowohl was die Literaturpreise zum Beispiel angeht, die alle nur nach Männern benannt sind, was aber auch die Verteilungen der PreisträgerInnen anging, das eben, also wo eben auch eine extrem männliche Vorherrschaft bestanden hat. Und dann aber eben auch die Bühnen, die vor allem von Männern gemacht wurden, die Themen, die dadurch gesetzt wurden, das Buch für die Stadt, was deutlich mehr Autoren auf der Liste hatte. Also wir hatten ja so verschiedene Berührungspunkte oder was heißt Berührungspunkte? Das ist dann immer so ein Unbehagen und irgendwann wird dieses Unbehagen zu einer Gewissheit, wenn man sich trifft und weiß, okay, hier stimmt irgendwie was nicht. Wir machen beide diese Erfahrung. Und davon haben wir uns ja erstmal abgegrenzt und das war die Unzufriedenheit oder den Mangel, den wir auch gesehen haben, dass weiblich gelesenen Stimmen gar nicht die Bühne zuteil wird, die wir gerne sehen würden. Und auch die Themen, die damit häufig verbunden sind, dass die eher trivialisiert werden oder abgewertet werden. Das kann man auf vielen Ebenen beschreiben, je nach, also ob beispielsweise welche Literatur im Gespräch nach einer Lesung stattfindet oder also über welche Literatur gesprochen wird, ob die von Autoren, welche Themen da vorkommen, welche Themen als Weltliteratur geframed werden, welche eben als Nabelschau. Also wir kennen diese ganzen, das heißt nicht, wir kennen nicht alle diese Wertungspraktiken, aber wir haben sie mittlerweile durchdekliniert an vielen Stellen. Und ich glaube, wenn es so um diese Praxis geht, die hinter dem Festival machen steht, dann hatte ich natürlich gar keine Ahnung. Also ich habe mir aufgeschrieben, Einstieg war ein Wein, den wir getrunken haben. Der Ausstieg war das Weinen. Erster Echtbezug. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ja Kuration als Hobby wir ja alle auf eine Art und Weise betreiben. Und die Frage ja ist, ab wann ist es ein Job? Und ab wann spürt man auch eine gewisse Verantwortung? Und ab wann wird man zur professionellen Leserin? Wie souverän ist man in Entscheidungsprozessen oder auch Kommunikationsprozessen, die mit dem Festival machen oder generell mit Kulturarbeit oder vielleicht mit jedem Job einhergehen. Und ich glaube, so ab dem Moment, wenn man diese Verantwortung erkennt und darüber nachdenkt, welche Macht man eben auch hat, wenn man eine Bühne gestaltet, wie man sie besetzt, welche Sichtbarkeiten man verteilt, dann wird einem plötzlich bewusst, dass das nicht einfach nur ein Hobby ist. Spätestens dann, wenn man die Gelder in der Hand hält, weiß man, okay, jetzt trägt man zu dieser Kulturszene bei. Und genau, diese Unbedarftheit irgendwie abzulösen, ich glaube, das war so der erste Schritt, den wir, wo wir ja auch tatsächlich irgendwie mitgearbeitet haben, wo wir ja gemerkt haben, wir sind selber unsicher in unserer Auswahlpraxis und mit unseren blinden Flecken und uns schnell dann Kooperationen gesucht haben, um da eben ja Perspektiven zu erweitern. Ich glaube, diese Unbedarftheit ist aber total wichtig, um überhaupt anzufangen. Und beim zweiten Festival hatten wir ja dann schon den Respekt vor den ganzen Aufgaben und waren uns der Verantwortung bewusst. Dann wird das doch auch, aber dann wird es halt wirklich zu einem Job, der deutlich weniger mit dem Spaß zu tun hat, der natürlich schon in der Sache liegt, aber dann weiß man, worauf man sich einlässt und man weiß, dass das wirklich auch ein harter Job ist, für den man zu wenig Geld bekommt.
Und auch zu wenig Geld beantragt. Also
ja, genau. Ja.
Weißt du noch, ab welchem Punkt du dich denn eigentlich professionell oder qualifiziert gefühlt hast, das zu tun? Also du hast gerade diesen schönen Begriff professionelle Leserin gesagt.
Ich glaube, im Lesen habe ich mich vielleicht am, das ist so komisch, sich so selbst zu erzählen, aber im Lesen habe ich mich noch am sichersten gefühlt, aber man betritt ja einen höchst sozialen Raum, sage ich mal. Und wir kommen ja beide von der Universität und ich habe nochmal drüber nachgedacht, was da eigentlich der große Unterschied ist. Und natürlich bewegt man sich da auch in Kontexten mit Menschen. Aber für mich ist die Universität ein Ort, der extrem weit abgerückt stattfindet, obwohl man natürlich lehrt, aber sonst von sozialen Situationen oder die auf, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber auf eine Art irgendwie unverfänglicher sind, als wenn ich in die freie Szene gehe und sage, ich mache jetzt hier eine Veranstaltung. Ich glaube, das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt gehe ich in die Praxis und muss direkt handeln, muss mich beliebt machen, muss mich unbeliebt machen, muss pragmatisch handeln, muss aber auch auf eine Art strategisch handeln. Und diese ganzen Extreme, die so zusammenzubringen in einer alltäglichen Praxis, in der man ja sehr schnell handeln muss, das ist schon so der große Unterschied zur Universität. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch vorher schon gelehrt und da auf eine Art hat man ja auch so ein Publikum, obwohl es natürlich im besten Sinne ein Seminar ist, das mitarbeitet, aber auch eins, was vielleicht ein bisschen unkomplizierter ist als das, was man ja dann eigentlich wünscht, beim Festival dabei zu haben, weil wir schon viel natürlich einerseits über Auswahlpraktiken gesprochen haben, aber auch über Formate und welche Rolle das Publikum eigentlich spielt und welches einnehmen soll, also über diejenigen braven Personen, die sozusagen kommen und sich das alles anschauen, hinaus.
Ja, und also ich glaube, dass, ich weiß nicht, wann dir das so bewusst wurde, aber dass das schon eine politische Praxis ist, dass das ist mir sehr spät bewusst geworden oder da vielleicht ist mir das auch noch nicht so ganz bewusst geworden, aber dass man sich schon sehr genau überlegen muss, dieses wann mache ich mich beliebt oder wann muss ich strategisch so und so vorgehen, wann gehe ich einen Kompromiss ein, wann gehe ich mit, wann höre ich aber auch auf mitzugehen und sage, mit dieser Person oder mit dieser Institution arbeite ich nicht zusammen und wie kann ich das entscheiden? Und dafür ist es halt total wichtig, zu zweit oder zu mehreren zu sein, um darüber sprechen zu können.
Ja, und wir mussten ja auch also sozusagen auf dieser Ebene Kompromisse machen, aber ja natürlich auch sozusagen in dem Programm und der Arbeit, die wir selber anbieten. Also ab irgendeinem Zeitpunkt hat dann zum Glück Jascha Sommer und dann in der nächsten Festivalausgabe Jascha und Paulina Seyfried dann gesagt, sorry, ist zu viel Programm, also dafür haben wir kein Geld, ihr müsst das jetzt kürzen, das können wir so nicht machen. Und das ist ja, also es war für mich auch irgendwie ein wichtiger Schritt in dem Moment, wo wir aufgeschrieben haben, so Musts und Nice-to-Haves. Ja, auch dahingehend wird die eigene Arbeit politisch, also dessen, was man bereit ist, für bestimmte Summen zu leisten. Und da würde ich sagen, haben wir immer noch kein gutes Vorbild für unser Kurationshonorar 1,5 Jahre zu arbeiten, hat, glaube ich, auch eine Vorlage geschaffen, die nicht mehr so einzuholen ist und die auch die Grundlage für meine Frustration ist, wenn ich jetzt immer wieder Leuten begegne und sie fragen, wann kommt das Festival wieder? Und ich denke so, wann kommt das Geld wieder? Also in dieser Form nie wieder, Leute. Also außer es gibt uns jemand eine Institution.
Dafür ist der Podcast nämlich da.
Gebt uns ein Haus und ein Jahreseinkommen. Ich weiß, dass ich beim Festival ganz große Probleme hatte vom Produzieren, also dem aufgeregten Tische hin und her tragen und zum dritten Mal bei Telegram nachzulesen, ob jetzt die Kleingeldkasse da ist, hin zu switchen in so Bereiche wie KünstlerInnen begrüßen, FördermittelgeberInnen Hallo sagen, vielleicht, weil ich eh manchmal eine Person bin, der so im Smalltalk wirklich nicht so viel einfällt. Ich glaube, ich habe Isabel Lehn mal dreimal hintereinander gefragt, ob sie schon mal in Köln war und sie hat es sehr geduldig jedes Mal erzählt.
Ich muss direkt in den High-Talk wechseln.
Mir ist wirklich nichts eingefallen, außer du bist so toll.
Oder und über die Echt-Doku sprechen.
Es tut mir so leid, dass du jetzt mit mir reden musst. Sohn ist gerade nicht da. Was waren so Herausforderungen, die du bei der Festivalarbeit hattest?
Ich glaube, es gibt ja so, also es gibt, glaube ich, zwei Antworten für mich. Es gibt einmal so eine pragmatische, also die Frage nach dem Pragmatismus, die mir extrem schwerfällt, also unter Zeitdruck zu arbeiten, Teams zu bestimmen auf eine Art und Weise, was jetzt schnell gemacht werden muss. Die Projektförmigkeit generell, also man trifft viel schneller, also man muss viel schneller Entscheidungen treffen, ich habe schon gesagt, aber man muss halt sehr viele Kompromisse machen. Man will keine Kompromisse in der Qualität machen, aber man weiß, es gibt diesen Meilensteinplan, den du mal ins Spiel gebracht hast, einen sehr strikten Zeitplan, in dem alle Aufgaben gefasst sind, die dann und dann gemacht werden müssen, also sehr hilfreich, auch für das eigene Leben manchmal. Und dann gibt es aber auch so eine emotionale Seite, die, glaube ich, für mich die größte Herausforderung war. Also ich habe ja schon gesagt, Arbeit außerhalb der Universität ist eine ganz andere soziale Situation. Und es ist eben diese Arbeit in den Projekten, das ist eine Arbeit in relativ flüchtigen Produktionsgemeinschaften, die aber auch irgendwie Solidargemeinschaften sind, weil wir alle zu wenig verdienen, zu viel arbeiten und unter einem Zeitdruck. Ich habe das schon, als ich beim Film früher gearbeitet habe und da so meine räudigen Praktika gemacht habe als Assistenzen und darüber habe ich, glaube ich, schon erzählt.
Das ist meine Lieblingsgeschichte.
Ja, die arme Ziege. Naja, die kommt, davon erzähle ich das nächste Mal. Ja, also da habe ich schon gemerkt, dass mir das total schwer fällt, so einen rauen Ton zu ertragen und gleichzeitig. Genau, man hat halt das Bedürfnis, einen Safe Space zu schaffen. Gerade wenn man ein feministisches Festival machen will, dann will man nicht, dass die Arbeitsbedingungen das Gegenteil sagen. Und das ist ja generell eine Frage, wie sehr widersprechen sich eigentlich die Arbeitsbedingungen von der Idee, die man auf der Bühne transportiert. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, für mich ist es vor allem eine emotionale Arbeit, die damit einhergeht, dass man eine gewisse Care-Arbeit auch wir untereinander machen müssen, weil es eben so anstrengend ist. Es klingt jetzt so, als müssten wir auf den Mount Everest, aber es ist halt wirklich, wie du es beschrieben hast, man hat so viele Rollen und die arbeitet man so in 3 Tagen, im Sekundentakt wechselt man die und hat natürlich dann die eigenen Unsicherheiten dabei. Und ich glaube, womit ich zum Beispiel ganz schlecht umgehen kann, ist so Drucksituationen, in denen ich das Gefühl habe, Menschen fühlen sich nicht so wohl oder es entsteht Konkurrenz. Und diese Arbeit, diese wirklich Arbeit an einem selbst, die man dann noch parallel betreibt, die einen irgendwie verunsichert, das, also weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Frage ist
jetzt, wisst ihr, was ich meine?
Wisst ihr das?
Weiß Kim Frank, was ich meine?
Sorry, ich habe gegen den Mikro getreten.
Also um es mal konkret zu machen, die Arbeitsfelder so abzuschreiten, die man dann an so einem Tag hat. Man arbeitet einerseits dem Team zu und versucht das zu koordinieren mit. Man hat aber andererseits natürlich, also neben den Arbeiten auf der Hinterbühne, diese repräsentativen Aufgaben, dass man switcht zu einer Moderation, dass man vorstellt auf der Bühne, dass man begrüßt, dass man für die Förderer da ist, dass man für die Co-ProduktionspartnerInnen da ist, dass man auch aufpasst, dass zum Beispiel alle die Erwähnungen bekommen, die sie bekommen sollten, weil das sonst auch zu Ärger führen kann. Ja, dass man generell einfach Netzwerkarbeit macht, aber gleichzeitig äußert man sich ja gerade bei einem politischen Festival, man äußert sich ja auch und gibt ein Statement und eckt vielleicht vielleicht an und da einen Kompromiss zu finden zwischen oder so eine Balance zwischen der vermittlerischen Arbeit und auch der Care-Arbeit, die man bei so einem Festival hat und dieser repräsentativen Aufgabe. Ich glaube, das ist einfach extrem anstrengend und ja.
Ja, voll. Und das Team wird ja an den Festivaltagen nochmal immens größer als mit den Personen, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat. Also wir hatten ja dann TechnikerInnen vom Veranstaltungsort selber, von der alten Feuerwache, mit denen hat man vielleicht im Zweifelsfall noch gar nicht vorher gesprochen. Dann geht man rein, dann schaut man, wie ist die Stimmung im Raum, klappt der Technikaufbau, redet die Person, die hinter dem Mischpult steht, gerade mit der Autorin, die vielleicht gerade ein Mikrofon kriegt und gar nicht weiß, was sie jetzt tun muss. Ist das Catering aufgebaut und warum ist jetzt eigentlich überall auf mir Fusseln drauf? Ich soll gleich auf die Bühne. Also ich weiß auch, dass ich total absurde Dinge im Backstage gemacht habe, während AutorInnen, die ich eigentlich hätte begrüßen und mit denen ich hätte netzwerken sollen, mir nur dabei zugeguckt haben, wie ich so Schuhe gewechselt habe oder einfach schnell so einen Kaffee geäxt oder so. Also ich kam mir auch ganz, ganz merkwürdig vor. Ich dachte auch im Nachgang nochmal bei vielen Personen, stimmt, du warst ja auf dem Festival, ich habe nie mit dir geredet, war das wohl merkwürdig? Man wird so merkwürdig sichtbar durch die kuratorische Arbeit und ich in meiner Person hatte das Gefühl, ich geister nur auf diesem Festival rum.
Ja, man steht total im Abseits und ich glaube, das ist aber auch wichtig, um diese Arbeit machen zu können, aber man kriegt wenig mit von den eigenen Veranstaltungen dadurch, klar. Ja, und also um nochmal so zu überlegen, was das Schöne daran ist, das war ja auch eine der Fragen, die wir in den Workshops gestellt haben, unseren TeilnehmerInnen, über die wir gleich noch reden, die gerade abgeschlossen wurden. Da ging es ja darum, in welcher Arbeitssituation habt ihr euch sicher gefühlt? Das fand ich eine sehr schöne Frage. Und ich glaube, das ist zentral, dass man sich im eigenen Team sicher fühlt, auch wenn man mal irgendwie sich anpumpt, dass ich zum Beispiel mal abends nach Hause gegangen bin und wusste, die Produktion hat mir ein Schokocroissant in den Rucksack gelegt, was ich im Bett essen konnte. Warum erzählen wir jetzt so ausgiebig von diesem Festival machen? Weil wir es aufgehört haben. Und das hat Gründe, die auch in diesen Anstrengungen liegen, die wir beschrieben haben. Und hat aber auch andere Gründe, die wir selbst, die uns so bewusst geworden sind, während wir die Festivals gemacht haben. Wir hatten ja auch einen Anspruch damit, wir wollten den Literaturbetrieb diskriminierungssensibler gestalten mit den Festivals. Wir hatten vor allem Debatten dazu auf Bühnengespräche, aber auch Lesungen. Und was wir aber schnell gemerkt haben, ist, dass eben die Bühne gar kein Schutzraum ist, um nicht unbedingt diese sehr sensiblen Themen auf Bühnen zu besprechen, vor einem Publikum, was anonym ist. Und dann eben vor allem immer die AutorInnen selbst zu fragen, die dann auch das schwächste Glied in dieser literaturbetrieblichen Kette sind. Und da haben wir selbst gemerkt, dass wir vielleicht so einen Denkfehler machen, dass wir da diese Themen auf der Bühne lösen können. Das hat aber auch viel mit genau der Förderlogik zu tun, dass alles Bühnen haben soll am Ende, dass alles sichtbar sein soll am Ende. Und da haben wir angefangen umzudenken und das Literarische Forum für feministische Stimmen gegründet. Das war eigentlich im Grunde genommen eine Protestaktion im weitesten Sinne gegen diese Festivalarbeit, gegen diese Prekäre und gegen die Art, da Diskurse sehr flüchtig nur verhandeln zu können und im Endeffekt wieder sich zu fragen, was verändert das denn jetzt, dass wir es jetzt nochmal auf einer Bühne gesagt haben, außer dass sich natürlich, und das darf man auch nicht unterschätzen, und das ist auch total wichtig, sich Menschen empowered fühlen oder man einfach Menschen findet, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen, dass man sich solidarisieren kann. Trotzdem kommen wir damit ja nicht dahin, wo die Veränderungen stattfinden müssen, damit sich wirklich was verändert. Nämlich, und das ist unser Thema im Literarischen Forum, die öffentliche Literaturförderung. Und dieser öffentlichen Literaturförderung haben wir uns mit dem Literarischen Forum 3 Jahre gewidmet, beziehungsweise sind ja immer noch da drin. Und du hast angefangen, einen Forschungsbericht zu schreiben, beziehungsweise Material zusammen. Und dieser Bericht ist jetzt fertig. Ich glaube, vielleicht erstmal, um einordnen zu können, was da passiert oder wie dieser Move auch zustande kommt, warum eigentlich abseits der Universität ein Forschungsprojekt und was ist das Besondere an diesem Vorgehen, das in dem Literarischen Forum stattfindet?
Nun, ein Ausgangspunkt für die Beendigung unserer Festivalarbeit war ja auch, dass beide unsere Verträge ausgelaufen sind. Das heißt, formal waren wir gar nicht mehr richtig an der Uni beschäftigt. Also wir hatten noch unsere Promotionsprojekte dort, aber ich bin ja heimliche Musikwissenschaftlerin, also den hätte ich jetzt nicht unbedingt ein literaturpolitisches Forschungsprojekt unterschieben können. Grundsätzlich ist es ja aber auch so, dass wir Mitglieder der freien Szene sind. Also wir haben das Festival als nicht institutionalisierte Organisation gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt versucht hätten, das Forschungsprojekt in einem Universitätsapparat unterzubringen, wären wir auf andere Machtbeziehungen, andere Zeitlichkeiten, die Bürokratie und so weiter gestoßen. Wir hätten wahrscheinlich einen Antrag stellen müssen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich weiß gar nicht, wie diese Themen, vor allem Kultur- und Literaturpolitik dort, auf welche Relevanz sie da stoßen. Und deswegen, glaube ich, haben wir in der Logik der freien Szene gehandelt und wie einen normalen Projektantrag auch dieses Forschungsprojekt beantragt. Weil es mir zumindest damals als der wahrscheinlichste Weg erschien, nochmal diese Wege zu gehen, die wir bereits kennen. Und natürlich hat das Vor- und Nachteile. Vorteil, wir waren sehr flexibel und unabhängig, auch in der Zusammensetzung unseres Teams. Nachteil, ja, haben sich alle mal ordentlich überarbeitet, die letzten anderthalb Jahre.
Ja, und die Idee war ja auch von Anfang an, dass es nicht nur ein Forschungsprojekt bleibt, sondern dass es vor allem ja darum geht, nah an der Praxis herauszufinden, was verändert werden muss und mit der Praxis zusammenzuarbeiten. Ne? Also
ja, auf jeden Fall. Genau, es ist gar nicht sozusagen ein streng wissenschaftliches Projekt, sondern es ist so ein Methodenmix aus künstlerischer und wissenschaftlich-theoretisch fundierter Forschung. Und auch da hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Also ich weiß, dass künstlerische Forschung mittlerweile en vogue ist, aber ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in der DFG aussieht, welche Interessen die da haben.
Vielleicht zu dem Bericht selbst. Also du hast jetzt über ein Jahr an diesem Bericht gearbeitet. Wir haben zu Beginn drei Themenfelder gesetzt, an denen du dich dann abgearbeitet hast. Und für alle, die jetzt vielleicht keine Doktorarbeit und keinen Methodenkoffer im Spiegelschrank haben, die Frage, was war die Frage, mit der du dich beschäftigt hast und wie bist du vorgegangen in dieser Bestandsaufnahme?
Unsere Ausgangsfrage war tatsächlich damals, welche Form von Autorinnenschaft fördert die öffentliche Hand in Nordrhein-Westfalen? Also welche Form von Autorinnenschaft wird durch öffentliche Gelder finanziert? Wir sind relativ schnell, oder ich bin relativ schnell von dieser Frage abgerückt und habe sie größer gemacht, weil sehr schnell für mich auch deutlich wurde, nun, der Ausgangspunkt war unsere eigene Beschäftigung in diesem Feld und wir haben Fördergelder nicht als AutorInnen beantragt, sondern wir haben Fördergelder als VeranstaltungsmacherInnen beantragt. Deswegen habe ich diesen AutorInnen-Fokus erweitert auf die freie Literaturszene. Übrigens ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt, weil ganz viele Einrichtungen diesen AutorInnen-Fokus haben. Und was ich dann gemacht habe, ist erstmal nachzugucken, was es schon gibt. Da bin ich ja großer Fan von der Recherche. Und es gibt so klassische Kulturförderdokumente, die eigentlich in jedem Bundesland und in jeder Stadt auch erstellt werden. Ich habe mir angeschaut, zum Beispiel die Kulturförderberichte des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, das Kulturfördergesetz, das Kulturgesetzbuch, die Kulturförderplanung, die Landeskulturberichte, die Berichte der Westfälischen Kulturkonferenz, Studien, die der Deutsche Kulturrat gemacht hat, den Spartenbericht Literatur und Presse. Und da habe ich erstmal sozusagen wirklich mit ehrlichem Interesse auch rausfinden wollen, was steht da eigentlich über Literatur und Literaturförderung drin, welche Schwerpunkte werden gesetzt, was sind eigentlich so Ziele? Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Idee oder die Zielsetzung, die Strategiesetzung für so eine literarische Förderlandschaft eigentlich relativ unterentwickelt ist, zumindest in diesen öffentlich zugänglichen Dokumenten. Und dann haben wir noch einen weiteren Schritt gemacht, oder ich und Amelie Limbach hat mir da ganz doll bei geholfen. Wir haben uns nämlich die Kulturentwicklungsplanung angeguckt. Das ist so ein relativ sperriger Begriff, der erstmal sehr langweilig klingt, aber viele Kommunen in NRW, Kommunen sind Städte und Gemeinden, haben im Laufe so der letzten 10 Jahren Dokumente erstellt, in denen drin steht, wie sie die Kultur ihrer Stadt perspektivisch weiterentwickeln wollen. Und auch da habe ich, um mal auch so ein Gefühl für NRW zu kriegen, also es ist ein Bundesland, was aus über 300 Kommunen besteht. Also ich bin keine Kulturstatistikerin, ich konnte nicht alle Haushalte von allen Kommunen auswerten, aber ich wollte zumindest so ein Gefühl dafür kriegen, wie engagieren sich denn Städte und Kommunen eigentlich im Bereich Literatur? Was sagen die? Was denken die darüber? Mit welchen AkteurInnen stehen die da in Kontakt? Und auch diese Dokumente habe ich untersucht nach unseren 3 Schwerpunktthemen, also nach der Individualförderung von AutorInnen, also nach Ideen und Systemen von Preisen, von Literaturresidenzen und Stipendien, nach der Idee von einer freien Szene, die sich so in Veranstaltungs- und Vermittlungsformaten äußert und nach allem, was irgendeine Form der Aus-, Weiter- oder Fortbildung anbietet. Also in Köln gibt es diese beiden Studiengänge an der Kunsthochschule für Medien. Sorry, das ist eine Studienrichtung. Man kann auch Theorien und Praktiken des
professionellen Schreibens. Tupsis. Das sind die Tupsi-Studierenden.
Das kann man studieren und sonst kann man in NRW aber noch andere literaturbezogene Studiengänge sich dafür einschreiben. Genau, das habe ich mir alles angeschaut.
Ein richtiger empirischer Fuchs bist du. Welche Themen haben sich denn da jetzt so herauskristallisiert? Also du hast angesprochen die Aus-, Weiter- und Fortbildung von AutorInnen, das Literaturveranstaltungswesen und die Fördermechanismen, also Preise, Residenzen und so weiter.
Für mich ist erstmal deutlich geworden, dass es super viele Wissenslücken gibt. Also ich war nach diesen Dokumenten eher verwirrter als vorher. Also beispielsweise in diesem Spartenbericht Literatur und Presse tauchen, also der ist deutschlandweit, aber da tauchen nicht mal die Literaturstudiengänge auf. Also geschweige denn irgendwelche Leute, die Veranstaltungen machen oder so. Da dachte ich nur so, hä, also was habt ihr euch da eigentlich angeguckt? Und dann ist mir auch deutlich geworden, und da hatte ich jetzt sozusagen den Vorteil durch meine akademische Sozialisation und durch diese ganzen klugen Texte, die du auch damals auch immer wieder in der Festivalvorbereitung eingebracht hast. Durch dieses akademische Vorwissen oder ebenfalls Wissen in meinem Kopf habe ich ganz schnell gemerkt, hey, da gibt es irgendwie so große Wissenslücken oder irgendwie scheinen diese Bereiche gar nicht miteinander zu kommunizieren. Also ich glaube, so ganz eklatant war es, als Caroline Amlinger damals diese Dissertation rausgebracht hat zum Schreiben und da so viel über Literaturpreise geschrieben hat und die Vergabe von Preisen und dass die vor allem auf Reputation reagieren. Und dann dachte ich so, hä? Und jetzt ist 2023, wir vergeben wieder 40 Literaturpreise. Also da war ich hoch irritiert von und dachte dann, hey, vielleicht könnte das sozusagen der nächste Schritt sein. Also diese unterschiedlichen Produktionsgemeinschaften wirklich in diesem Projekt zu verbinden. Also Literatursoziologie, Vertreterin von Kulturpolitik, von Kulturverwaltung, von Literaturwissenschaft und AkteurInnen, so wie wir aus der freien Szene, auch AutorInnen, also die zusammenbringen, weil ich das Gefühl habe, die sind alle in diesem Feld Gegenwartsliteratur machen drin.
Ja, und das passiert ja in einer Zeit, in der in dem einen oder anderen Feld ja auch bei manchen schon so ein Umdenken einsetzt. Wir hatten gerade die Residenzprogramme, die zunehmend eben problematisiert werden, weil sie eben den männlichen, alleinstehenden Autor bevorteilen. Und also auch in Bezug auf Preise merke ich jetzt auch immer mehr, wie reflektiert die VeranstalterInnen selbst an diese Praktiken gehen. Also nicht immer. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge gesprochen mit Cecile und Slata. Aber ich war gerade beim Edith Essay Preis in Leipzig und da habe ich auch gemerkt, wie vorsichtig und wie umsorgend dieses Team um die Edith mit diesem Edith Essay Preis umgeht und mit den Problematiken, die dahinter stecken, so einen Preis zu vergeben. Und auch den Druck, den das auf die AutorInnen auslöst und die komischen Formen von Aufmerksamkeitsökonomien, die man dann doch mitnimmt und das dann doch alles macht. Und auch, dass die Jury sich vielleicht gar nicht so wohl fühlt in diesem Aufgabenbereich. Also da, man merkt schon, dass da was passiert. Und gleichzeitig ist es so schwer, sich daraus zu befreien, weil das Geld kommt ja von der anderen Seite. Und die haben ja eine ganz bestimmte Motivation, diesen Preis zu erhalten.
Ja, und auch den Preis zu vergeben. Also die Motivation, ja, das, ja. Genau, das kann man ja gibt es wirklich auch Forschung zu. Also kulturpolitisch vergebene Preise sind selten wirklich Instrumente der AutorInnenförderung, sondern haben die Ziele sozusagen die eigene Politik mit dem Prestige der ausgezeichneten Person aufzuwerten. Deswegen werden Preise im Bereich der Spitzenförderung viel lieber vergeben. Deswegen sind es auch immer noch diese merkwürdigen Preisverleihungen, wo dann alle auf die Bühne müssen und nett lächeln und Fotos gemacht werden. Also all diese Auszeichnungspraktiken dienen eigentlich vor allem sozusagen aus dieser Seite der Kulturpolitik, weil die wenigsten Preisgelder ja zum Beispiel alleine die Arbeit auszeichnen, die dann, selbst wenn jemand gewonnen hat, mit dem Text hatte, der prämiert wird.
Wenn du das überflüssigste Fördermittel benennen müsstest, was dir begegnet ist, du musst ja keinen Namen nennen, was für ein Mechanismus steckt dahinter und warum ist der so überflüssig?
Also ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ich verstehe nicht, warum wir Helge Schneider 25.000 Euro geben, weil Helge Schneider braucht weder die Aufmerksamkeit noch das Geld. Vielleicht braucht der Kunstpreis Nordrhein-Westfalen das. Wenn der Kunstpreis Nordrhein-Westfalen das braucht, sollte er abgeschafft werden und dann würde ich das Geld, also ich hätte dann auch ein paar Umverteilungsvorschläge, wenn den zuständigen Personen nichts einfällt. Also glaube grundsätzlich bin ich gegen die Preis- oder Geldvergabe an Leute, die kein Geld mehr brauchen und keine Aufmerksamkeit. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten, wenn man mit denen zusammenarbeiten möchte. Darüber hinaus finde ich wirklich Residenz, also sogenannte StadtschreiberInnen, überflüssig, weil das, was StadtschreiberInnen leisten sollen für Städte, ist Aufgabe des Kulturmarketings. Sorry.
Ich würde mal so von der anderen Seite fragen, also ich stell mir vor, ich habe so mein Leben lang geschrieben und dann kriege ich jetzt den Helge Schneider Gedächtnispreis und dann kann ich ja auch sagen, Moment mal, aber ich habe ja mein Leben lang prekär gearbeitet und jetzt bin ich sozusagen an meinem Peak und kann damit endlich mein Tiny House kaufen. Aber also kann man das nicht auch umgekehrt denken, dass wenn man denn dann es endlich mal geschafft hat, dass man dann noch ganz viel Geld bekommen sollte für die ganzen Jahre, in denen man irgendwie kein Geld bekommen hat? Weil diese Argumente habe ich auch schon gehört.
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht sozusagen rückwirkend diese Prekarität auf eine Art legitimiert. Und ich weiß auch nicht, ob es mittelfristig etwas ist, was man von Personen einfordern sollte. Also beiß 40 Jahre lang die Zähne zusammen, vielleicht kriegst du am Ende 25.000 Euro, die übrigens nicht in deine Rente einzahlen und die Abhängigkeit von dir gegenüber diesem Förderinstrument extrem erhöhen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Art ist, zumindest langfristig Kunst- und Kulturschaffende in seinem Bundesland zu halten.
Nochmal zurück zu dieser Arbeit an dem Bericht oder ja auch die darauffolgende. Was sind so ja die Probleme, die dir so selbst begegnet sind? Weil du arbeitest ja selbst auch in der freien Szene. Du arbeitest als Moderatorin, als Autorin, als Wissenschaftlerin und gleichzeitig beforschst du die freie Szene, in der du selbst arbeitest. Kam es da zu Rollenkonflikten oder also wie gehst du damit um mit diesem ja, mit dieser Verflechtung irgendwie, da kommt man ja auch nicht so ganz raus.
Nee, man kommt da nicht raus. Es gibt wissenschaftlich so ein paar Methoden, um die eigene Situiertheit in der Forschungsarbeit bewusst zu machen und die zu reflektieren. Also man schreibt die sogenannten Präkonzepte auf, damit man alles, was man so im Denkhintergrund hat, nach vorne holt. Das ist auch was Privates, das heißt, in meinem Dokument stehen da auch persönliche Frustrationen und Vorteile und Momente, über die ich mich geärgert habe oder auf die ich so besonders sensibel reagiere. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ganz oft den Vergleichsfolien gewählt habe. Also einerseits aus dem wissenschaftlichen Bereich und dann aber auch aus Forschungsbereichen, vor allem im Bereich der freien darstellenden Künste, weil es da gerade ein super spannendes Projekt gibt, das heißt Systemcheck. Die sich mit allen Themen, die wir im LIFO behandeln, ungefähr auch auseinandergesetzt haben und noch mit mehr Themen darüber hinaus. Es ist ein deutschlandweites Projekt. Ja, und dann kommt man natürlich auch in Problembereiche, die man nicht mehr beeinflussen kann. Also ich in meiner Person, ja, ich verkörper jetzt sozusagen beides. Also ein paar Leute oder eigentlich keine Leute, weil ich will keine Leute kritisieren, weil ich glaube, alle Beteiligten, auch auf Seite der Verwaltung, sind sozusagen in diesen Förderlogiken gefangen. Aber bestimmte Vorgänge habe ich schon auch öffentlich kritisiert und da kann ich nicht kontrollieren, inwieweit das dann auf meine eigene Person zurückfällt. Das werden wir in den nächsten Jahren merken. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, vielleicht mache ich weiter Podcast.
Bleiben einfach hier unten.
Wir bleiben in der KM im Keller und bei Instagram.
Ja, ich habe ja auch gemerkt für mich, dass dieser Rollenkonflikt-Frage mit so die Zentrale war, warum du jetzt immer wechselst zwischen wir und ich, weil ich ja dann auch in der Hälfte ungefähr oder ja, schon vorher auch ausgestiegen bin aus dieser Forschungsarbeit, weil ich auch gemerkt habe, ich kann nicht auf beiden Seiten gleichzeitig arbeiten. Ich kann nicht einerseits die Szene beforschen und andererseits versuchen, als Autorin da drin zu überleben. Da ist einfach die Distanz nicht gewahrt, die es braucht. Mhm. Und genauso viel vielleicht nochmal zu diesem Background. Ich habe aber trotzdem bei den Workshops mitgemacht, die praktisch die zweite Phase sind nach diesem Bericht. Und vielleicht können wir da auch noch mal darüber sprechen, für wen ist denn jetzt eigentlich dieser Bericht und für wen ist denn jetzt diese Bestandsaufnahme? Und was passiert aber sonst mit dem Bericht, vor allem in diesen Workshops? Mhm. Das wäre vielleicht für das Publikum jetzt so der nächste Punkt, um dieses literarische Forum besser zu verstehen, was da eigentlich in einem Dreischritt passiert.
Genau, also es gibt diesen Dreischritt. Die Bestandsaufnahme war Schritt 1, die Workshops waren Schritt 2 und jetzt mit Beginn Januar 2024 gehen wir in Phase 3 über oder in Schritt 3. Der Bericht sollte ursprünglich tatsächlich nur so ein Aufschlagsdokument sein, dass wir irgendwo anfangen und vielleicht auch aus diesen Lücken und Leerstellen Thesen generieren und dann so ins Arbeiten kommen. Und ich habe aber während der Arbeit an dem Bericht gemerkt, dass ich das nicht so schnell machen konnte. Also die Arbeit am Bericht hat sich im Endeffekt viele, viele Monate länger gezogen als ursprünglich angedacht. Es gab in meine Zwischenpräsentation, die findet man auch bei YouTube, das finale Dokument habe ich Ende November an unsere Lektorin geschickt. Das hatte einerseits den Hintergrund, dass ich mich vielleicht auch einfach ein bisschen verloren habe in diesen Lektüren und vor allem in diesen Sekundärquellen, aber auch, weil ich gemerkt habe, wie wichtig mir die genaue Erforschung ist, um dann in diese Workshop-Phase überzugehen, in der wir das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese unterschiedlichen Personen aus diesen unterschiedlichen Bereichen einbinden wollen. Also wir haben konkret für die Workshops, und das hast du ja auch noch mitgemacht, haben wir überlegt, welche AutorInnen aus der Wissenschaft, vor allem aus der Literatursoziologie, welche AkteurInnen aus Kulturpolitik und der Verwaltung, welche AkteurInnen aus der freien Szene, von AutorInnen, von VeranstalterInnen, von KuratorInnen, von VermittlerInnen, aber auch welche Personen aus der Lehre wollen wir zu diesen drei Forschungsschwerpunkten einladen, mit wem können wir uns ein produktives Gespräch in NRW an drei unterschiedlichen Standorten vorstellen.
Und wir haben ja dann mit einem Konzept gearbeitet, was wir auch noch nicht kannten, dass wir dann den Workshop-Teilnehmenden so vor die Füße geworfen haben, das Design Thinking. Das klingt erstmal super neoliberal.
Es ist auch ein neoliberales Konzept. Also man kennt es vor allem so aus Informatikwissen, Wirtschaftszusammenhängen. Es ist im Prinzip ein eher lang angelegter Prozess, in dem TeilnehmerInnen mit unterschiedlichen Positionierungen zu einem Gegenstand oder zu einer Frage gemeinsam am Ende einen Prototypen für ein Problem entwickeln. Und das klang, also als ich...
Das hat uns gefallen.
Das hat uns gefallen. Da dachte ich damals, als ich mal so drei Sätze über Wikipedia darüber gelesen habe, Moment mal, wir haben Probleme, wir brauchen Prototypen und es werden richtig viele unterschiedliche Leute kommen.
Ja.
Wie war's? Also würdest du sagen, das ist aufgegangen, weil du hast ja dann am Workshop oder an allen drei Workshops als Moderatorin teilgenommen. Also du hast diese Tische moderiert, aber auch irgendwie ja doch auch als Gästin oder als Inputgeberin, zumindest bei den Feedbackrunden.
Ob das funktioniert hat?
Ich dachte, das sagst du mir jetzt ins Gesicht mit Mikrofon live.
Also, es war so bei mir. Wir mussten viel Schnick, Schnack, Schnuck spielen. ich habe ja auch noch mitbekommen, was dieses Design Thinking ist und war erst ein bisschen skeptisch, weil es eben so, also so kühl pragmatisch, wir entwickeln jetzt hier mal was ist. Aber im Endeffekt ist es gut aufgegangen, weil ja, und da sind wir wieder bei dem, was wir ursprünglich irgendwie, was uns selber nicht so gefallen hat, dass man immer wieder nur statet, was irgendwie schief läuft und aber nie so richtig in einen alternativen Handlungsvorschlag kommt. Und gerade durch diese Kombination aus WissenschaftlerInnen, die in diesen Workshops immer so eine Metaperspektive einnehmen konnten und dann aber auch Menschen aus der Verwaltung und AutorInnen selbst, hatte man ganz viele Blickwinkel auf zum Beispiel die öffentliche Literaturförderung in Form von Residenzen. Und das ist total aufgegangen. Also in einer Gruppe haben wir ein Residenzprogramm entwickelt, das mit Modulen arbeitet, also wo man super flexibel sich selbst als Autor in Person ein Programm zusammenstellen kann und weiß ich nicht, ob man ein Mentorat braucht oder ob man einfach einen Ort braucht, wo man sein kann oder ob man auch Unterstützung in der Care-Arbeit braucht. Da war sozusagen alles möglich. Und da sind wir super schnell in so eine konkrete Ideenphase gekommen und haben darüber geredet, was ist ein alternatives Residenzformat und da überhaupt ein Gefühl für diese Begriffe zu bekommen und was da für Mechanismen und Praktiken hinterstehen, das hat, glaube ich, total gut funktioniert. Und dann zu merken, es sind Praktiken, die man verändern kann, das war, glaube ich, so der Clou an diesem Design Thinking Konzept, indem man diesen Prototypen entwickelt hat, den man dann wiederum in so einer Form von NutzerInnenreise ausprobiert hat. Also hat man eine AutorInnen-Person da reingesetzt und gesagt, okay, welche Stufen durchläuft die jetzt in diesem neuen Fördermechanismus, sage ich mal, und wo wird es schwierig noch und wo wird aber auch welche Form von AutorInnenschaft befördert, welche wird wieder benachteiligt. Also ja, es war so ein riesiges Monopoly, will ich jetzt nicht sagen, das ist ja scheiße. Es hatte so sehr gamifizierende Elemente auch auf eine Art, die einem vielleicht immer erst peinlich sind. Aber das hat auch viel wieder damit zu tun, wie kommt man zu neuem Wissen? Muss ich immer so prestigeträchtig eine Bühne aufbauen und da, weiß ich nicht, eine Aufnahme machen oder noch ein Essay danach schreiben? Oder findet nicht Veränderung in diesen super peinlichen Workshop-Formaten statt, wo man einen Ball durch die Gegend wirft? Also welche Abwertungsmechanismen haben wir selbst auch im Kopf, um das System zu verändern? Da denke ich häufig dran. Und warum wehren wir uns dann so gegen Arbeit, die so aus der Bildungsarbeit oder aus der kulturellen Arbeit so kommt, die auch mit pädagogischen Konzepten einfach arbeiten? Ne?
Ja, total. Also mittlerweile bin ich entschiedene Gegnerin dieser Bühnenformate, weil ich das Gefühl habe, da findet auf eine Art auch eine Beschwichtigung statt oder man inszeniert so eine Problemlösung. Gerade wenn man KulturpolitikerInnen einlädt und dorthin setzt, dann gehen alle mit dem Gefühl raus, jetzt wurde ja was verändert und in Wahrheit wurde nichts verändert. In Wahrheit haben alle nochmal gesagt, was sie eigentlich wissen. Und im besten Falle ja, geht man mit dieser Beruhigung raus. Im schlechtesten Falle, ich gehe immer mit einer großen Resignation raus oder mit so einer unterdrückten Wut. Und mir haben die Workshops total gut getan. Und ich hatte ganz im Gegensatz zu einer Podiumsveranstaltung das Gefühl, wir haben jetzt zumindest was erarbeitet, mit dem man weitermachen könnte.
Ja, und auch nochmal, um auf das zurückzukommen, was du zu den Bühnen sagst. Monika Rink hat das so schön im letzten Workshop gesagt, dass es darum geht, in Räumen zusammenzukommen, in denen man nicht performen muss, also places not to perform. Und dass es diese Orte braucht, um ins Denken zu kommen und um auch gewisse Rollenrüstungen, sage ich mal so, abzulegen. Und diese Workshop-Formate sind auf jeden Fall eine Form davon. Und ich glaube, das merkt man alleine schon an dem Feedback, was dann häufig ältere Männer geben, die das dann gar nicht so gut finden, wenn es dann zu pädagogisch wird und zu weich gewaschen und Feedbackrunden und auch vorgegebene Gesprächsstrukturen. Also Dinge, die andere Menschen wiederum sehr entlasten, weil sie nicht dazu auffordern, dass man sich ständig drängeln muss oder so, ne? Es gibt ja noch eine dritte Phase, die setzt jetzt nächstes Jahr ein. Das ist die Experimentierphase. Und das ist ja genau die Idee des Literarischen Forums gewesen, dass man eine Forschungsarbeit voranstellt und dann aber in die Praxis geht und mit neuen Konzepten da versucht anzudocken und wirklich was in der Praxis zu verändern. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, wie funktioniert dieser Übertrag in die Praxis? Was sind auch die Gefahren, die so ein bisschen damit einhergehen? Was sind vielleicht auch erstmal so konkrete Ergebnisse aus den Workshops, wo du jetzt schon sagen könntest, ja, das sind irgendwie so zwei Projekte, damit gehen wir jetzt mal in die Praxis und probieren die jetzt mal aus.
Wir haben alle drei Workshops auch begleiten lassen von sogenannten Critical Friends, also Personen, die über bestimmtes Spezialwissen verfügen, was wir durch Workshop-Einladungen nicht durch die TeilnehmerInnen vertreten konnten. Und ein großer Bereich war da die Perspektive von Personen mit Behinderung und chronischer Krankheit. Und ein Projekt, was wir jetzt im nächsten Jahr definitiv machen, auch selber durchführen, ist eine Literaturveranstaltung, die mit unterschiedlichen Formen von Access arbeitet. Access sind die Möglichkeit der Teilhabe und der Nutzung von Personen, die besondere Bedürfnisse haben, also zum Beispiel taube Personen, Personen mit Sehbehinderung oder blinde Personen, Personen mit chronischer Krankheit, die vielleicht nicht aufrecht sitzen können, 90 Minuten. Und dort planen wir jetzt ein Projekt, das diese Access-Maßnahmen in der Entwicklung bereits berücksichtigt, also die nicht nachgelagert sind, sondern die Teil der Ästhetik dieser Inszenierung sind. Das wird, glaube ich, ein super spannendes Projekt, auf das ich mich sehr freue. Ein anderes Thema, was jetzt noch so in meinem Kopf herumgeistert, sind natürlich Fragen von Auswahl- und Jurygespräch, von der Frage, wie zugänglich eigentlich Schreibschulen sind und Schreibangebote, welche Formen der Weiterbildung es gibt. Auch da werden wir im nächsten Jahr eigene Projekte zu machen, und in anderen Formaten sind wir als teilnehmende Beobachterinnen zu Gast. Das Ziel ist eigentlich, das Wissen, was wir jetzt über die anderthalb Jahre gesammelt haben, als sensibilisierende und inspirierende Konzepte mitzunehmen, um dann zu schauen, lassen die sich als Wissen in diese Formate einbringen, an welchen Momenten stoßen die auf Konflikte, auf Widersprüche, wann gelingt es uns sehr gut, wann gelingt es uns vielleicht auch gar nicht. Es wäre natürlich toll, wenn wir im nächsten Jahr sozusagen einmal die ganze Förderpraxis umstricken würden, aber das geht aus bekannten Gründen leider nicht.
Deswegen die Frage, wenn wir jetzt einen Adventskalender für die öffentliche Literaturförderung bauen würden, in dem jeden Tag ein kulturpolitisches Schoki steckt, um diese Förderpraxis umzugestalten, was würdest du in die 1 tun, was in die 6, Nikolaus, und was in die 24?
Ich finde es eine super tolle Frage. Da merkt man auch schon wieder, wie hier das soziale Kapital sozusagen oder das Wissen verteilt ist. So eine Frage würde mir nie einfallen, aber sie ist natürlich fantastisch. In Türchen 1 würde ich das tun, was ich zum Einstieg bemängelt habe, nämlich die ganz klare Aufgabe zur verantwortungsvollen Kommunikation für die Kulturförderpolitik. Also wenn die Kulturförderpolitik oder die zusätzlich verantwortlichen Personen vielleicht mal das erleben wollen, was ich in den Workshops erlebt habe, dann ist es ganz wichtig, offen zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, wir haben jetzt dieses Problem, beispielsweise Kulturhaushaltskürzung. Das sind die Gedanken, die wir uns gerade darüber machen. Und jetzt würden wir gerne mit euch darüber sprechen. Also das sind ja Entscheidungen, die beeinflussen die Lebensrealitäten in Graden von Menschen in den nächsten Jahren, die wir gar nicht absehen können. Und da verantwortungsvoll und oft mit umzugehen, das wäre mir die 1. Die 6, Nikolaus, da kann ja auch mal die Route kommen. Nein, ich würde da einfach sehr selbstkritisch fragen, was sind wirklich die Ziele von den Individualförderinstrumenten, die sich die unterschiedlichen FördermittelgeberInnen überlegt haben? Und können wir diese Ziele nicht mit anderen Mitteln erreichen? Und können wir vielleicht Preisgelder mal umwidmen und in solidarischere Systeme überführen? Workshop 1 hat da ein tolles Modell entwickelt. Hätte ich ein paar Prototypen für.
Und die 24 ist die Hundefarmresidenz.
Ach, das wäre so schön. Da würde ich mich auch direkt bewerben. Ja, 24, Residenz ist auch ein schönes Stichwort. Also vielleicht einfach die Frage, wie soll diese Szene, diese freie Literaturszene in Zukunft arbeiten? Und wer soll dort Arbeit finden? Und wie soll diese Arbeit entlohnt werden? Wie soll diese Arbeit aussehen? Und welche Fähigkeiten soll man besitzen, um diese Arbeit tun zu können? Also ich wünsche mir auf diese Fragen wirklich Antworten. All I wish for Christmas is this.
Ja, ich glaube, wir haben super viel gelernt über das literarische Forum heute. Ja, dann wünschen wir euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest und
frohe Feiertage.
Frohe Feiertage, ein frohes neues Jahr. Ja,
alles. Frohe Ostern.
Alles einfach. Ich wünsche dem Publikum alles Gute.
Ja, kommt gut durch diese komplizierte, ermüdende Zeit. Kauft Vitamin B12 und Folsäure.
Ich setze ja auf Ortomol. Jetzt haben wir nicht über die Echt-Doku gesprochen, aber ich muss nochmal sagen, wie könnt ihr diese Doku gut finden? Also ich habe schon zu Svenja gesagt, es gibt dieses eine eklige Gefühl, was man aus der Pubertät noch so mit sich rumträgt, was so dauerhafte Übergriffigkeit mit transportiert von so jugendlichen Jungs, die eklig sind. Und diese Doku ist das Gefühl dazu. Das wollte ich nochmal loswerden. Aber redet ruhig gerne weiter über die Doku, wie toll die ist. Ich bin erst bei Teil 2.
Vielen Dank für diese Einordnung. Ich finde es wichtig.
Ja, das ist einfach Teil meiner Aufgabe als Literaturvermittlerin, über Echt zu reden. Ist ja eigentlich auch ne Nobelpreis 2073 drin für Echt. Ja, danke Svenja, dass du diese ganze Arbeit gemacht hast und ich freue mich auf die nächste Folge, die dann im nächsten Jahr kommt und mal sehen, was das Thema ist. Wir haben schon verschiedene Ideen.
Ja, danke dir für diese tollen Fragen. Wie gesagt, ich bin in der Vorbereitung dieser Podcast-Folgen relativ nutzlos, weil ich wirklich keine guten Fragen stellen kann.
Du gibst halt die Antworten.
Oh Gott, das ist so unangenehm. Es tut mir leid. Im nächsten Podcast wird es wieder besser werden. Ja, tschüss. 2027 ist näher als 2020.
Tschüss zusammen. Temporär und prekär, der Literaturpolitik-Podcast, ist eine Produktion von Insert Female Artist zusammen mit 54 Books, Feuilleton im Internet. Redaktion und Konzeption von Svenja Reiner und Son Lewandowski. Sprecherin Kamala Dubrovnik, Musik Andreas Köcher, Kujak Dado. Dank an die Kunsthochschule für Medien in Köln und das OTIC Radio, in deren Studio wir diese Folge aufnehmen durften, und speziell an Helene Korkmaz und Farah Wind.